Ja, ich heiße euch herzlich willkommen in der zweiten Stunde des Lokalmagazins hier auf der 96,6 der Wüstenwelle, im Kabel auf 97,45 und weltweit via www.wüste-welle.de auf Livestream zu hören. Am Mikrofon ist jetzt die Elvira und wir sind in der Gästestunde. Und bei BePart. BePart ist eines unserer Projekte. Und was heißt BePart? BePart heißt, sei Teil. Sei Teil einer besseren Welt. An der müssen wir ja alle immer wieder arbeiten. Und die Leute, die wir einladen, die arbeiten an einer besseren Welt ehrenamtlich. Und sie bringen etwas Besonderes mit. Sie sind nämlich nicht in Deutschland geboren. Und heute habe ich hier eine Frau zu Gast, die habe ich schon mal selber erlebt in ihrem Ehrenamt. Die hat nämlich zum Beispiel beim letzten Filmfest Frauenwelten, dem letzten Festival, das wir ja hier in Tübingen hatten, hat sie beim Podium simultan übersetzt. Hallo Laura Beck.
Hallo Elvira, vielen Dank für die Einladung.
Laura, wie geht es dir im Moment?
Sehr gut, danke. Also ich genieße den Sommer und die Zeit. Also wie wir alle wissen, es sind außergewöhnliche Zeiten. Die meisten von uns haben viel Zeit zum Nachdenken oder noch um einiges zu bearbeiten, wozu man bis jetzt nicht gekommen ist. Und natürlich auch Zeit, sich um neue Projekte Gedanken zu machen und nicht nur immer schnell von dem einen zu dem anderen rennen. Also mir geht's sehr gut, danke. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich habe schon gesagt, ich habe dich als Simultanübersetzerin erlebt. Das war eine ehrenamtliche Tätigkeit, die du für das Frauenfilmfest gemacht hast. Du hast aber sehr viel mehr gemacht als das. Was hast du denn so in letzter Zeit an Projekten gemacht?
Also natürlich, das Festival Frauenwelten hat mich schon immer begeistert. Seit Jahren schaue ich mir alle Filme an und die ganzen Podiumdiskussionen. Also für mich ist es das tollste Festival, das in Tübingen stattfindet. Und dieses Jahr habe ich es geschafft, mich rechtzeitig zu melden, damit ich ehrenamtlich unterstützen darf. Und das durfte ich. Und ich war begeistert. Also natürlich, ich war begeistert, die Irene Jung kennenzulernen und auch die ganzen wunderbaren Frauen und da die ganzen Projekte, die auch mal mitlaufen. Also natürlich, Frauenwelten ist das eine, aber alle diese wunderbaren Frauen machen viele andere Sachen. Also das war ein Erlebnis für mich. Und dadurch habe ich jetzt auch mal ein neues Thema entdeckt, das mir gar nicht so bewusst war bis jetzt. Und zwar, ich durfte für den schwedischen Kommissar dolmetschen. Und es ging zum Thema das nordische Modell. Und zwar, dass man die Prostitution, so wie man es kennt, abschafft. Das war für mich jetzt kein zentrales Thema und ich durfte sehr, sehr viel lernen über das Thema Prostitution und natürlich habe ich dann danach auch sehr viele Bücher gelesen und bin sehr sensibilisiert worden. Für diejenigen, die es nicht kennen, was ich Neues gelernt habe, dass es gar keine freiwillige Prostitution gibt, dass auf irgendeine Art und Weise, es ist immer ein Zwangsakt. Das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, dass das manche einfach so aus freier Entscheidung machen.
Die vielen Frauen, die aus den östlichen Ländern hier sind, ist es ja eine existenzielle Geschichte, die dahinter steckt. Die werden zum Teil, sind sie eben auch betrogen worden und zum Teil ist es auch einfach, dass sie ihre Familien unterstützen mit diesen...
Das auf jeden Fall, aber da sind sehr viele psychologische und emotionelle Mechanismen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die aus dem Ausland, auch Deutschland oder in den Westen kommen, die unterstützen ihren Familien, aber das geht auch anders, nicht nur durch Prostitution. Also warum man in der Prostitution landet, das sind dann auch so ein paar Fragen. Also sind ja, es ist sehr, sehr spannend. Also natürlich, es gibt ganz, ganz viele Berufe und ganz, ganz viele Leute aus dem Ausland, die die Familie unterstützen und nicht in der Prostitution arbeiten.
Ja.
Ich habe auch mitbekommen, dass die Frauen wirtschaftlich gar nicht so gut dastehen,
ja,
obwohl sie dann wirklich ja, durch die Hölle gehen. Also ja, es war sehr interessant, da ein bisschen mal die Welt näher kennenzulernen. Und jetzt, dass ich Zeit hatte, habe ich mich auch angemeldet bei der Organisation der Sisters aus Stuttgart, um die Organisation zu unterstützen, die sich damit beschäftigt, diesen Frauen zu helfen, die aus der Prostitution aussteigen möchten. Und natürlich durch meine Sprachkenntnisse könnte ich mir vorstellen, mich da nützlich zu machen. Also das war das eine. Und eine Frage war, was ich sonst noch mache. Ich könnte sagen, alles querbeet, also alles, was ich so kennenlerne und mich begeistert. Oder oft lerne ich Leute kennen, die sich für irgendwelche Themen begeistern und so viel ich Zeit habe und Fähigkeiten für die Projekte habe, engagiere ich mich gerne. Vor 20 Jahren habe ich mich sehr für das Thema Behinderung engagiert. Da hatte ich einen Job bei einem lieben netten Herren, den wir später sehr, sehr gut befreundet wurden. Und zwar für diejenigen, die jetzt in Tübingen leben. Es geht um Gotthilf Lorch, der vor einem Jahr leider schon verstorben ist. Und damals habe ich als Studentin bei ihm als Assistentin gearbeitet. Und durch ihn, also er ist sehr engagiert in sehr vielen Projekten und Organisationen, und durch ihn habe ich dann sehr viel über die Strukturen in Deutschland gelernt, über die ganze Unterstützung, die es für Menschen mit Behinderung gibt, und auch die ganze Ideologie, die mir total fremd war. Also zum Beispiel, ich komme aus Rumänien, und in Rumänien, wenn man behindert ist, dann ist es halt so, man kommt oft nicht aus dem Haus, und vieles hat sich mittlerweile geändert, aber vor 20 Jahren ja, war die Situation noch ganz anders. Also durch den Gotthilf-Lorch habe ich sehr, sehr viel gelernt, und gemeinsam haben wir sehr, sehr viele Projekte gestartet. Wir haben in Rumänien einen Verein gegründet, der heißt Amici. Das unterstützt halt Menschen mit und ohne Behinderung. Also Amici heißt Allianz für Mobilität, Integration, Kommunikation und Innovation. Ja, also es war ganz interessant zum Beispiel. Wir haben dann Leute interviewt, also Behinderte, Menschen mit Behinderung interviewt, und der Gotthilf hat dann die Menschen mit Behinderung aus Rumänien gefragt, ja, treiben sie Sport? Und ich war natürlich auch als Dolmetscherin mit ihm unterwegs, und das war vor 20 Jahren in Rumänien eine Zumutung. Also eine behinderte Person zu fragen, treiben sie Sport, der ist schon mal glücklich, wenn er aus dem Haus kommt. Und ja, dann musste ich auch ein bisschen interkulturell natürlich vermitteln und den Leuten sagen, ja, in Deutschland ist es normal, in Deutschland kann man sich integrieren, in Deutschland kann man normal leben, auch wenn man eine Behinderung hat. Also wie gesagt, also das Thema Behinderung ja, war für mich wichtig, habe ich sehr viel gelernt. Ich war auch tätig in der Bahnhofsmission, also das war auch sehr interessant für mich. Einfach auch die Tatsache, dass da einfach ein Büro gibt und die Tätigkeit von diesen Ehrenamtlichen ist, da zu sein für die Menschen, die Hilfe brauchen. Elvira, du weißt es, aber die Zuhörer wissen es nicht, ich mache auch Stadtführungen in Tübingen, und durch meine Sprachen natürlich habe ich sehr oft ausländische Gruppen, und das ist auch was Besonderes zu sagen. Leute, in Deutschland gibt das. Da gibt es ein Büro, und wenn du ein Problem hast oder irgendwelche Schwierigkeiten hast, das sind Leute, die dafür da sind, dich zu unterstützen. Und das kann man in anderen Ländern gar nicht begreifen, dass sowas gibt. Und das ist für mich eine ständige Bereicherung. Also die ganzen Initiativen und die ganzen Ideen, die ich immer wieder kennenlerne, also die faszinieren mich, und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich da mitwirken darf und dass ich auch durch meine Zeit, durch meine Fähigkeiten diese Projekte unterstützen darf und kann. Also es ist mir eine große Freude. Und natürlich alles querbeet. Also alles, was interessant klingt, und wenn ich Zeit habe, springe ich rein. Zurzeit habe ich nochmal ein Thema aufgegriffen, aber da habe ich noch die Strukturen nicht parat, in denen ich mitwirken darf. Und zwar, es geht um die Bettler. Natürlich, die meisten Bettler kommen aus Osteuropa. Und manche kenne ich auch persönlich. Aber manchmal bekomme ich Nachrichten oder Videos über die Thematik. Und da habe ich mir auch vorgenommen, etwas in dieser Richtung zu machen. Was ich bis jetzt gemacht habe, ich spreche schon mal die Leute an, was die machen, warum sie betteln. Und sehr oft kommt die Antwort, ja, keine Arbeit. Und das glaube ich, weil das kennt jeder von uns. Es gibt so Phasen im Leben, wo gerade mal beruflich vielleicht nichts läuft. Und wenn man keine passende Ausbildung hat, keine Sprachkenntnisse und vor allem keine Kontakte, ist es natürlich schwer, ja, beruflich etwas zu finden. Und da denke ich, da kann ich diese Leute unterstützen. Und ich habe so ein paar Kontakte und ich habe versucht, die in Jobs zu vermitteln. Es hat aber selten geklappt. Also die meisten wollen dann, also die ich jetzt kennengelernt habe, ja, die waren dann nicht aktiv. Die wurden dann nicht aktiv, um den Job anzunehmen. Also, und deswegen denke ich, okay, das ist dann so. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es viele Leute gibt, die vielleicht doch eine Chance annehmen würden, wenn man die denen geben würde. Und da würde ich mich auch engagieren, zum Beispiel auch für die Damen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Da hätte ich auch ein paar Ideen, wie ich sie in normalen Jobs vermitteln könnte. Oder auch für die Leute auf der Straße, die betteln, weil sie glauben, dass sie keine andere Chance haben. Da hätte ich auch Ideen, wie man sie einfach, wie man ihnen helfen kann. Allerdings so ganz alleine weiß ich noch nicht, wie ich das anpacken soll. Also wenn uns jemand zuhört, der oder die Ideen hat diesbezüglich, darf mich gerne kontaktieren und ich wirke sehr gerne mit.
Also wenn es jetzt um die Menschen geht, die betteln auf der Straße, die man so sieht, die sich darum kümmern wollen oder die sich darum kümmern.
Nein. Ja, oder die irgendwelche Projekte. Also sehr oft, ich glaube, also mein Gefühl ist, dass die Organisationen oder die Behörden gerne was tun würden, aber es ist die sprachliche Barriere. Mhm. Und da könnte ich mich zum Beispiel engagieren. Jetzt fällt mir ein, also wie gesagt, ich mache viele Sachen, zum Beispiel jetzt fällt mir ein, ich bin auch ehrenamtliche Dolmetscherin für Caritas. Das finde ich auch eine geniale Idee. Und zwar, die Caritas in Tübingen hat einen Dolmetscherpool. Und für Leute, die zum Beispiel zu den Behörden müssen oder zum Arzt müssen oder Patienten in der Klinik haben oder einfach unterschiedliche Bereiche, wo sie ja sprachlich nicht zurechtkommen, dann haben diese Leute die Möglichkeit beim Caritas, beziehungsweise sind es die Ämter, die einen Dolmetscher beim Caritas beantragen können. Das ist für alle kostenlos. Und es gibt ja ganz, ganz viele Dolmetscher in verschiedenen Sprachen. Und da kann man diesen Menschen entgegenkommen, dass sie ein Anliegen organisieren. Und zum Beispiel jetzt über Caritas oder auch direkt würde ich mich auch Organisationen oder Ämter anbieten, die vielleicht eine Idee haben für diese Menschen aus der Straße, aber sprachlich nicht wissen, wie sie vorankommen. Also das wäre jetzt eine Idee, aber ich bin dafür alles offen.
Du sprichst ja verschiedene Sprachen. Also wir haben jetzt nur immer davon gesprochen, dass du dolmetschen kannst, dass du aus Rumänien kommst. Also dann können sich die Leute, okay, sie kann wohl Rumänisch und Deutsch, aber du sprichst ja nicht nur zwei Sprachen, du sprichst ja mehrere Sprachen, fließend auch.
Das stimmt. Also ich bin, ja, man sagt, dass ich sehr sprachbegabt bin. Viele sagen, dass ich eine Genie bin. Dankeschön. Ja, also ich glaube, ich bin sprachbegabt und ich bin sehr kommunikativ. Also ich kann von zu Hause Rumänisch, Ungarisch. Meine Mutter ist Ungarin, mein Vater ist Rumäner. Wir hatten eine deutsche Tagesmutter gehabt, also ein bisschen habe ich schon als Kind Deutsch gesprochen. Dann habe ich später in der Schule Englisch und Französisch gehabt. im Gymnasium dann Italienisch dazu, an der Uni Spanisch. Also ich habe angefangen in Rumänien zu studieren, da kam auch Spanisch dazu. Und später habe ich mich entschieden, in Tübingen weiter zu studieren. Ich habe einen Abschluss an der Uni Tübingen in Englisch, Spanisch und Italienisch. Und zusätzlich noch die Fragen, die ich aufgezählt habe. Und dadurch, dass ich seit 10 Jahren Thailand kennengelernt habe und das Land und die Leute sehr liebe, habe ich angefangen, auch Thailändisch zu lernen, ein ganz bisschen. Also das ist schon eine ganz andere Nummer. Ich komme auch ganz langsam voran und ja, ich habe mich jetzt auch nicht richtig engagiert, weil ich mit dem Englischen zurechtkomme, aber ich bemühe mich, ein bisschen Thailändisch zu lernen. Also mit Thailändisch bin ich bei der 8. Sprache. Also es war natürlich Deutsch und Rumänisch, Ungarisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Französisch, wenn es sein muss, und Thailändisch als Anfängerin.
Das heißt, hast du eine Homepage, wo man auch das nochmal nachschauen kann und mit dir Kontakt aufnehmen kann?
Ja, ich habe eine Homepage, die benutze ich aber nicht so sehr.
Dann vielleicht deine Mail-Adresse? Oder
meine Mail-Adresse, ja. Genau. Also das ist info@beck-int.de. Also meine Homepage ist, also meine Firma heißt Beck International und auf meiner Homepage kann man meine Kontaktdaten finden, also www.beck-int.de. Allerdings der Inhalt von der Homepage ist nicht aktuell, weil die Technik ist mir liegt mir nicht so sehr und mittlerweile bin ich auch beeilte Dolmetscherin. Ah ja, genau, da kann man mich auch finden. Also es gibt ein Portal bei der Justiz für Gerichtsdolmetscherinnen und da bin ich auch gelistet unter Laura Beck für Rumänisch Baden-Württemberg. Da hat man auch meine Kontaktdaten, falls mich jemand erreichen möchte.
Langsam werde ich immer neugieriger. Wir haben jetzt eigentlich so eine Übersicht gegeben, was du alles machst. Und du hast zu dem Herr erzählt, ja, also ich bin in Rumänien geboren. Mein Vater ist Rumäne, meine Mutter Ungarin. Ich hatte eine deutsche Tagesmutter. Das ist ja sicher in Rumänien auch nicht gerade so üblich.
Nee, ist es vielleicht nicht. Aber ich glaube, meine Eltern waren auch so. Also meine Eltern sind auch sehr weltoffen. Und ich glaube, dass, also ich habe es auch schon als Kind mitbekommen, wie wichtig es ist, Sprachen zu kennen und sich zu bilden. Also ich könnte sagen, für mich selbstverständlich, aber wahrscheinlich für viele nicht.
Sind deine Eltern auch schon gereist oder wie?
Ja, meine Eltern reisen. Also vor allem meine Mutter, mein ja. Vater nicht so. Ja. Also meine Mutter reist gerne, also in der letzten Zeit habe ich sie auch ab und zu mitgenommen, wo immer ich konnte. Ja, und ich reise auch gerne. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr liebe und immer geliebt habe. Und auch als Kind, ich habe mich sehr danach gesehnt. Man muss sich vorstellen, in Rumänien dürfte man nicht ausreisen, man dürfte nicht. Also für mich war schon ein Traum, im Nachbarland mal kurz zu kommen und ein bisschen mal ins Ausland gewesen zu sein. Und das war so eine Sehnsucht, dass ich jahrelang hatte als Kind und nicht durfte. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, war ich ständig unterwegs. Also das war einfach, ja, sobald ich ein bisschen Geld und Zeit hatte, war ich schon irgendwo unterwegs. Reisen war für mich die Bereicherung schlechthin. Also das bereichert Seele und ja, also ich reise sehr, sehr gerne.
Das heißt, über Rumänien, ich muss gestehen, ich weiß sehr wenig über Rumänien. Das heißt, in Rumänien gab es auch Reiserestriktionen. Wir kennen das ja hier von der DDR, genau. Dass man nur in bestimmte Länder reisen durfte.
Die DDR hat es noch gut gehabt, der dürfte mehr reisen. Rumänien war viel weniger, man hatte keinen Pass. Man hatte gar keinen Pass, man dürfte gar nicht raus. Also manchmal, also wirklich ein paar Geschäftsleute oder mit einem bestimmten Anliegen, ja. Aber ansonsten dürfte man nicht raus. Höchstens, also wie gesagt, mein Traum war damals nach Bulgarien zu kommen. Das ist das Nachbarland südlich, mal ans Meer, einfach um ins Ausland gewesen zu sein. Es war so gut wie unmöglich. Also minimal, minimal.
Und wann hat sich das geändert?
Nach der Wende. Nach 89, nach der Wende hat sich das alles geändert Und dann dürfen wir reisen. Und ja.
Das habt ihr dann auch gemacht. Und wie bist du denn hier in Tübingen gelandet oder überhaupt in Deutschland?
Also ich hatte in Rumänien schon mit meinem Studium begonnen. Und ich hatte Englisch und also Anglistik und Germanistik angefangen in Hermannstadt oder Sibiu in Rumänien. Und obwohl ich schon, also ja, auch Privatunterricht im Deutschen hatte, aber mein Deutsch war nicht für die Uni. Also ich hatte schon ein Jahr geschafft und auch alle Prüfungen bestanden. Aber es waren so Fächer wie Lexikographie oder Phonetik und natürlich die ganzen sprachwissenschaftlichen und literaturwissenschaftlichen Fächer. Das ist schon ein bisschen mehr als die Sprache, die man aus dem Alltag hat. Und ich habe gemerkt, dass mein Deutsch nicht gut genug ist, um da weiterzumachen. Und dann hatte ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen und mein Jahr hier zu verbringen, um einfach im Land sein zu dürfen und einfach dann die Sprache besser zu lernen. Und dann habe ich Tübingen kennengelernt. Also ich bin nach wie vor fasziniert von Tübingen. Und Tübingen ist nach wie vor so die schönste Stadt der Welt für mich. Und dann war so mein großer Traum, hier studieren zu dürfen. Dadurch, dass ich mein Abitur in Rumänien mit 1,0 abgeschlossen hatte, war auch nicht schwer, einen Platz hier an der Uni zu bekommen. Natürlich musste ich die ganzen Prüfungen machen und Sprachprüfungen. Aber dann durfte ich in Tübingen studieren und das war für mich ein Highlight. Und wie gesagt, das Studium an sich ist das eine, aber nach wie vor bin ich von der Vielfalt begeistert, die wir hier in Tübingen haben. Also die vielen Projekte, die vielen Initiativen. Also ich bin nach wie vor begeistert. Und für diejenigen, die nicht wissen, ich mache auch Stadtführungen in Tübingen in 7 Sprachen und dadurch ist für mich auch ein Erlebnis, jedes Mal Tübingen so und meine Liebe für Tübingen darstellen zu dürfen. Also das passt einfach hundertprozentig zu mir. Genau, also ich bin dann nach Tübingen gekommen, also dann habe ich angefangen zu studieren und da gab es noch 2 Unterbrechungen. Ich war in Kalifornien für ein Jahr, durfte ich da studieren als Austauschstudentin und die größte Chance meines Lebens war, ein Praktikum machen zu dürfen bei der rumänischen Botschaft in Washington DC. Und damit wurde nochmal ein Traum verwirklicht. Also wie gesagt, da habe ich auch ganz, ganz viel gelernt und auch ganz, ganz viele Erlebnisse gehabt. Und jetzt, um zurückzukommen, also mit 2 Unterbrechungen habe ich dann mein Studium in Tübingen abgeschlossen.
Wann war das? Also
2008.
Als du es abgeschlossen hast, und wann bist du zum ersten Mal nach Tübingen gekommen?
1997.
Das heißt, du bist jetzt seit mehr als 20 Jahren hier. Und was ist aus all dem geworden? Also du hast Sprachen studiert. Was machst du jetzt beruflich? Weil ich meine, vom Ehrenamt kann man ja nicht leben.
Ja, das stimmt. Also, vielleicht mal was ich noch kurz erwähnen wollte, wo man mich auch findet. Ich habe einen Teilzeitjob, den ich sehr liebe, beim Verkehrsverein Tübingen. Das ist die Touristikinformationsstelle an der Neckarbrücke in Tübingen. Da bin ich normalerweise am Nachmittag und an den Wochenenden im Einsatz. Das ist auch so. Also ich habe meinen Traumjob gefunden. Also wie gesagt, ich arbeite im Tourismusbüro in Tübingen Teilzeit. Dann habe ich nochmal einen wunderschönen Job und zwar, ich darf in Bebenhausen, im Kloster und Schloss Bebenhausen, Führungen machen. Bebenhausen ist auch einer von meinen Lieben. Es ist auch, ja, so ein, ich sage immer, eine Oase der Ruhe. Da gehe ich auch sehr gerne hin. Für mich ist Arbeit nicht so, wie ich es von anderen höre. Also für mich, Arbeit ist fast jeden Tag ein Erlebnis. Also wie gesagt, Bebenhausen liebe ich auch. Also ich mache da Schloss- und Klosterführungen Und dann als Selbstständige mache ich Stadtführungen in all den 7 Sprachen, die ich schon erwähnt habe, durch Tübingen. Und seit ein paar Jahren bin ich staatlich geprüfte Dolmetscherin und Übersetzerin für Rumänisch und Deutsch natürlich. Allerdings bekomme ich auch Anfragen für die anderen Sprachen. Also ja, dann darf ich, wenn mich der Richter oder die Richterin beeidigt, dann darf ich auch für die anderen Sprachen dolmetschen. Also ich hatte schon mal Anfragen für Italienisch, Englisch, Ungarisch. Und genau, also das ist dann auch sehr interessant, weil ja, man kommt in Berührung mit dieser Gruppe von Menschen.
Übersetzt da vor Gericht dann, in Gerichtsverhandlungen.
Genau. Mhm. Also beides. Dolmetschen ist das Mündliche. Dolmetschen nennen wir, wenn wir mündlich dolmetschen. Und Übersetzungen sind dann die schriftlichen. Also zum Beispiel, wenn das Gericht mal ein Schriftstück hat, das darf ich auch machen. Oder, also es gibt, also Übersetzung ist dann das Schriftliche und Dolmetschen ist das Mündliche und ich darf beides machen.
Okay, das heißt, da bist du denn auch angestellt oder freischaffend?
Ich bin nicht angestellt. Das mache ich als Freiberuflerin, als Selbstständige. Mhm. Also die Gerichte fragen einfach an oder sei es die Gerichte natürlich, nicht nur die Gerichte, sondern alle Ämter, oft auch zum Beispiel die Krankenhäuser. Also in der BG bin ich sehr oft, wenn zum Beispiel Patienten, also Unfallpatienten, sprachliche Unterstützung brauchen, dann darf ich auch dolmetschen.
Mhm. Das heißt, es ist, also du arbeitest mit Sprachen, zum einen eben verdienst du damit deinen Lebensunterhalt, aber du machst es auch ehrenamtlich, du machst es auch für die Diakonie?
Ja, sehr gerne. Also für die Kirche, für die Diakonie, für die Bahnhofsmission, für Caritas, also sehr gerne. Und man darf mich anfragen. Wenn ich Zeit habe, mache ich das sehr gerne.
Mhm. Du stehst also für verschiedene Initiativen zur Verfügung, die Dolmetscher. Rinnen benötigen, dann machst du das ehrenamtlich. Und du hast gesagt, du hast vor Jahren den Gotthilf Lorch kennengelernt. Mhm. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zu deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten gekommen?
Also ich glaube, dass ich grundsätzlich offen dafür bin. Also ich weiß nicht, für mich ist es selbstverständlich. Ich glaube, ich komme auch aus einer kollektiven Kultur, wo das Miteinander einfach ein Zentralpunkt ist. Also es heißt da nicht ebenan, sondern es heißt einfach das Miteinander oder die Hilfsbereitschaft. Und ich glaube, ich komme auch aus der Familie, wo Hilfsbereitschaft selbstverständlich ist. Mein Vater war lange Zeit in der Polizei und dann später hat er als Jurist gearbeitet und sehr viele Leute haben ihm um Hilfe gebeten. Es war natürlich auch in einem System, wo das nicht alles ganz so tolle abläuft. Also das System konnte richtig grausam wirken. Und mein Vater hat dann die Leute in Schutz genommen und versucht, so einfach die schönere Variante oder einfach die Leute zu unterstützen, dass sie vielleicht nicht so ganz große Schwierigkeiten bekommen. Und meine Mutter ist Lehrerin gewesen, also auch so ein helfender Beruf. Und irgendwie, ja, ich glaube, ich bin schon immer davon geprägt worden. Also so Hilfsbereitschaft ist für mich selbstverständlich. Vielleicht hat es auch dann später auch mit meiner spirituellen Entwicklung viel zu tun gehabt. Also sei es jetzt von der christlichen Einstellung. Ich habe mich mit Ideen des Christentums beschäftigt und ich wollte die schnelle Abkürzung, wie macht man es richtig? Und da steht natürlich Gott lieben und den Nächsten lieben, also das ist die Quintessenz vom Christentum und dass man einfach so das spirituelle Leben durch die Nächstenliebe, also dass das Kernpunkt des Christentums ist die Nächstenliebe ist. Ich zum Beispiel von den Buddhisten habe ich irgendwann mal gelernt, dass wer eine Blume rettet, rettet das Universum. Also auch dieses, wir sind alle, also heutzutage hört man auch sehr oft in den ganzen neuen Richtungen, wir sind alle eins. Und ja, also wenn du was Gutes tust, dann verschönerst du und veränderst du die Welt. Und ich glaube, es ist es ist meine Aufgabe, alles, was auf meinem Weg liegt, dass ich das verbessere und verschönere. Also ich kann zum Beispiel Menschen, die geografisch entfernt sind, nicht helfen, aber denjenigen, die auf meinem Weg kommen, wenn ich da mich nützlich machen kann, wenn ich denen irgendwie helfen kann, dann mache ich das gerne.
Das ist ein schönes Statement, finde ich. Also ja, sich eingebettet fühlen in eine Einheit und eben zu schauen, was man in der, was in den eigenen Möglichkeiten liegt, was man machen kann, dass es sich alles ein bisschen mehr ins Positive wendet, ins Miteinander.
Letzte Woche hatte ich eine Erkenntnis, weil mit einem sehr lieben Freund hatte ich ein Gespräch angefangen über das Helfersyndrom. Also ich muss sagen, dass dieses Wort habe ich irgendwann mal gehört und ja, wusste ich nicht genau, was das ist. Irgendwann mal muss ich es ein bisschen vertiefen, weil ja, ich weiß, dass es auch so was Krankhaftes haben kann. Und dann bin ich so zum Schluss, zu der Idee gekommen, dass die Menschen, denen wir helfen, sind eigentlich Chancen für uns. Also ich finde, es ist eine Chance, dass wir helfen dürfen. Also so quasi auch, wenn jemand unsere Hilfe braucht, diese Person gibt uns die Chance, dass wir was Gutes tun können. Weil dadurch, also natürlich, wir helfen diesen Menschen, aber dadurch, wir bereichern unsere Seele. Also ich halte sehr, sehr viel von dem Miteinander und auch so von, dass wir im Miteinander am stärksten sind. Zum Beispiel, ich hatte auch mal sehr früh festgestellt, dass diese Zwischenabhängigkeit, würde ich sagen, dass das das Ideal ist der Gesellschaft. Und zwar, ich hatte mal eine Studie gehabt und da ging es, also erstmal sind die Kinder abhängig von Eltern, also diese, am Anfang des Lebens ist dieser Zustand der Abhängigkeit, dann ist die Unabhängigkeit, man kann alles selber, man macht alles selber, man will alles selber und dass die höchste Form ist diese Interdependenz, dieses Miteinander. Und das finde ich überall, zum Beispiel auch mal bei einem theologischen Seminar hatten wir die Erklärung bekommen, dass wir alle Leib Christi sind. Also wir sind alle eins und jeder mit seiner Funktion. Und wenn jeder sein Bestes gibt, dann funktioniert das ganze System. Also ich will jetzt, ich versuche einfach so ein paar Grundideen, so ein paar Metaphern zu bringen. Also es ist jetzt kein religiöses Unterricht, sondern einfach mal das Bild zu vermitteln, dass wir im Miteinander am stärksten sind und am besten funktionieren. Vielleicht nochmal ganz kurz, nochmal eine Idee was von etwas, was ich sehr gerne mache und liebe und auch dazu passt. Das ist der Tübinger Tauschring zum Beispiel. Das ist eine andere tolle Initiative in Tübingen. Was kurz für diejenigen, die es nicht kennen, wir tauschen Leistungen. Und das war für mich auch ein Erkenntnis, weil als ich noch ganz jung war, habe ich alles lernen wollen, alles ausprobieren wollen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Zeit und die Kraft reicht nicht. Und mittlerweile will ich nicht mehr alles lernen und alles können, sondern ich habe gelernt, es reicht, wenn ich jemanden kenne, der das kann. Und sprich zum Beispiel, wenn ich irgendetwas Handwerkliches zu Hause brauche. Oder also, ich besitze keine ich besitze keine Bohrmaschine, ich besitze nichts, was man braucht, um handwerklich tätig zu werden. Und ich kann es auch nicht. Und jetzt meine persönliche Einstellung, ich weiß, viele denken ganz anders, aber meine persönliche Einstellung ist, ich lerne es auch nicht. Aber ich habe Freunde oder Kontakte, die das können. Und durch den Tübinger Tauschring, zum Beispiel, ich kann anderen Leuten was anbieten, was ich gerne kann und was ich gerne mache. Und dadurch verdiene ich Tübinger Taler. Und mit diesem Tübinger Taler kann ich jemanden beauftragen, der zum Beispiel mit der Bohrmaschine kann und mir irgendwelche Sachen einbaut zu Hause. Also, dass ich jetzt, ich darf dabei bleiben, was ich gerne kann und was ich gerne mache. Also ich kann diese Fähigkeiten quasi tauschen mit jemandem, was anders kann. Und ich glaube, das ist auch so eine Idee des Miteinanders. Wir müssen nicht alles können und alles alleine meistern. Das ist meine Einstellung. Sondern einfach uns gut vernetzen und in Miteinander wirken und uns gegenseitig stärken. Also das ist so mein, ja, mein Grundprinzip.
Das ist eigentlich auch eine Idee der Individualität in der Gemeinschaft, dass jedes Wesen, jeder Mensch eine individuelle Persönlichkeit hat, individuelle Fähigkeiten hat und dass man diese Fähigkeiten miteinander ausschöpfen kann, entfalten kann. Also dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander und dass dazu nicht alle gleich sein müssen, sondern dass gerade die Unterschiede zwischen den Menschen, die verschiedenen Farben, die wir auch in uns haben, dass die zu diesem Gesamtbild beitragen. Es ist ein sehr schöner Gedanke.
Ich, also das Gegeneinander, das hat bei mir gar keinen Platz in meinem Leben. Schon seit lange habe ich gelernt, so das Konkurrenzgefühl auszuschalten. Wir sind nicht in Konkurrenz. Und wir im also ich sage jetzt individuell, jetzt nicht auf Wirtschaft bezogen, sondern einfach, es gibt keine Konkurrenz. Wenn wir zusammenhalten, sind wir stärker. Prinzipiell, ich halte nichts von Gegeneinander. Das ist einfach nur Energie, die flöten geht. Also, und ich finde es auch nicht besonders intelligent, wenn man im Gegeneinander, also das bringt so nichts.
Es ist besser, sich gegenseitig zu stärken, als sich gegenseitig zu unterdrücken.
Und ich sehe es auch als eine Pflicht. Also jetzt hoffentlich ja, wirklich jetzt nicht zu ideologisch, aber es gibt in der Bibel gibt es auch ein Beispiel von den Talern, dass der Herr gibt drei Talern, also die gibt drei Menschen drei Talern und der eine begrabt seine Taler und der andere weiß nicht was macht und der dritte vermehrt die Taler. Und natürlich der dritte wird belohnt, weil der dritte hat einfach das, was er bekommen hat, vermehrt. Und so sehe ich es mit den Talenten auch, mit den Talenten und mit den Fähigkeiten, die wir einfach bekommen haben. Also ich glaube, es ist unsere Pflicht, diese Talente und diese Fähigkeiten zu pflegen und nicht nur für uns einzusetzen, sondern einfach für die Gesellschaft einzusetzen, weil dadurch wachsen wir und die Gesellschaft auch.
Ich denke, dass es solche Geschichten wahrscheinlich in jeder Kultur gibt.
Ich denke auch.
Ich kenne auch Geschichten, da geht es um Goldmünzen, die man verschenkt und die sich dann vermehren. Also es ist einfach so ein Begreifen, dass das Geben Dinge vermehrt. Man muss auch Dinge annehmen können, das ist klar. Aber dieses Teilen wollen und dieses etwas zur Verfügung stellen, dass das eben auch eine ganz andere Welt hervorbringt. Und vielleicht gab es auch diese Welten schon mal oder diese, es gibt sie ja auch immer noch. In unserer Welt gibt es auch immer noch, auch in unserer schwierigen Welt, dieses Wissen. Man muss es eben pflegen, so wie du.
Also ich denke, in Tübingen fühle ich mich da wirklich wie im Paradies, weil in Tübingen lerne ich immer Leute kennen, die das so praktizieren und so machen und jeder bringt sich ein. Und ich glaube, Tübingen ist, was das Ehrenamt angeht, ein Paradies. Also und auch die Vielfalt von den Projekten. Ich glaube, wenn wer hier keine Aufgabe findet, der, ja.
Bist du eigentlich noch für Amity tätig oder läuft es noch jetzt nach dem?
Ich bin für Amity tätig, natürlich der Gotthilfer, das Herz und die Seele von dem Verein. Ich bin noch für Amity tätig, wie gesagt, ich bin Mitgründerin und ich bin im Vorstand. Wir machen natürlich nicht mehr so viele Projekte. Erstmal waren wir jetzt von seinem plötzlichen Tod. Und es gibt nochmal einen Verein, der von Gotthilfs Vater gegründet wurde. Und da bin ich auch tätig geworden, auch um Gotthilf damals zu unterstützen. Das ist Stiftung Behinderten- und Altenhilfe Weingarten. Also da bringe ich mich auch ein bisschen ein. Nur wie gesagt, erstmal waren wir alle schockiert und irgendwie versuchen wir immer noch den plötzlichen Tod von Gotthilf Lorch zu verkraften. Das ist alles zu absurd und nicht nachvollziehbar. Und natürlich, also ich glaube, die Welt hat dadurch sehr, sehr viel verloren und natürlich die ganzen, also sehr, sehr viele Projekte werden weniger aktiv durch seinen Tod. Also ich bin noch in Amici, also ich bin in beiden Vereinen noch tätig, aber wir müssen uns jetzt, also vor allem bei Amici auch ein bisschen neu orientieren und mal sehen, was wir alles ohne den Gotthilf leisten können.
Gut, wir sind auch langsam am Ende. Du hast sehr viele interessante Initiativen auch erwähnt.
Ich bin auch offen für Neuen. Also wenn jemand, wie gesagt, ich habe meine Sprachen aufgelistet und Gerade bin ich in einem besonderen Zustand. Ich hab Zeit und ich bin ausgeruht. Und ich kann mir vorstellen, also man kann mich auch für andere Sachen gewinnen, die ich noch nicht kenne. Also einfach, man kann mich ansprechen und wenn ich merke, okay, das kann ich und das würde ich gerne machen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich engagiere, ist relativ groß. Also einfach nur Mut. Ich darf kontaktiert werden und ich bin sehr kontaktfreudig und ich freue mich auf neue Projekte.
Dann nennen wir nochmal deine Kontaktdaten.
Was hättest du gerne? E-Mail oder Telefonnummer?
Sag einfach, E-Mail ist vielleicht gut und vielleicht nochmal die Website, auch wenn die nicht ganz aktuell ist. Man kann trotzdem deine Daten
da. Also meine E-Mail-Adresse ist info@beck-int.de und natürlich die Homepage ist dann www.beck-int.de. Und da findet man auch meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer.
Beck-int.de. Eigentlich ganz einfach.
Beck International oder Beck International Tübingen.
Kann man auch googeln, dann findet man dich.
Ja.
Ja, dann wünsche ich dir, dass du viele neue, interessante Dinge machen kannst, die dein Herz bereichern.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Ich danke dir vielmals, Laura, für das Interview.
Vielen Dank für deine Zeit und für dein Interesse. Ich fühle mich sehr geehrt.
Und ja, an die Hörer, ihr könnt dieses Gespräch nachhören auf unserem Blog und Podcast Lokalmagazin Wüstewelle. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf der Wüstenwelle. Hier am Mikrofon war die Elvira. Die bedankt sich nochmal bei Laura Beck. Und ja, weiterhin viel Spaß auf der 96,6 der Wüstenwelle. Bye, bye.
Bye, bye.